Schon als kleines Kind, schon spätestens in der Grundschule gemerkt, dass ich da irgendwie anders bin als andere, weil ich sehr schnell bei vielen Themen zu weinen begonnen habe und dann sofort als Mimose abgestempelt wurde. Und es wird geschätzt, dass ungefähr 20-25% der Menschen hochsensibel sind. Und sie hat dann einen Test gemacht und mir das gesagt, dass ich hochsensibel bin. Und das war bei mir sofort die Reaktion so, so ein Blödsinn, gar nicht wahr.
Hallo, du Herzensmensch da draußen. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Stefanie Kleinoschek ist heute bei mir zu Gast. Sie ist aus Österreich zu mir zugeschaltet, aus der wunderschönen Stadt Wien. Das ist eine Premiere. Ich glaube, ich habe noch nie eine Gästin oder einen Gast aus Österreich da gehabt. Herzlich willkommen, liebe Stefanie. Wir haben heute eine sehr inspirierende junge Frau hier sitzen, von der wir Mamas insbesondere viel lernen können. Sie ist alleinerziehende Mutter von zwei Jungs, war jahrelang parallel zur Kinderbetreuung im Beruf, bis sie eine Notbremse ziehen musste. Sie konnte einfach nicht mehr. Dazu gleich mehr. Heute ist Stefanie psychologische Beraterin. Sie hilft insbesondere Müttern, mit ihren eigenen intensiven Gefühlen und mit den Gefühlen ihrer Kinder besser umzugehen und ein achtsames und glückliches Leben zu führen. Und wie so oft in meinem Podcast freue ich mich sehr darüber, liebe Stefanie, dass unsere Wege sich gekreuzt haben. Es hat natürlich auch einen persönlichen Grund, dass ich dich eingeladen habe. Herzlich willkommen in meinem Podcast mit dem Herzen voraus.
Hallo, liebe Anna. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch mit dir.
Danke, ich freue mich auch sehr. Wir steigen mal ein bisschen mit den fachlichen Begriffen an, habe ich mir überlegt, liebe Stefanie. Du bist jetzt die Expertin auf diesem Gebiet und deshalb würde ich dich gerne als erstes fragen, was versteht man unter diesem Begriff Hochsensibilität? Wo kommt der her? Wie lässt sich das verstehen oder erklären?
Hochsensibilität bedeutet kurz zusammengefasst einfach die intensivere Wahrnehmung von Reizen aus dem Außen. Und das kann sich auf alle fünf Sinne beziehen oder eben nur auf einen Reiz oder auf mehrere auf unterschiedlicher Ebene, weil es so ist, dass im Gehirn diese Reize anders verarbeitet werden. Und da gibt es mittlerweile auch Untersuchungen dazu, dass die Reize eben in unterschiedlichen Gehirnarealen unterschiedlich aufgenommen und anders verarbeitet werden von unter Anführungszeichen Normalsensiblen. Und es wird geschätzt, dass ungefähr 20-25% der Menschen hochsensibel sind, eben in unterschiedlichen Ausprägungen, weltweit, nicht nur bei uns in den Industrieländern, sondern eben wirklich weltweit. Wobei ich ganz ehrlich sage, es ist eigentlich egal, ob man jetzt wirklich unter den Titel Hochsensibilität reinfällt oder nicht, weil es gibt verschiedene Tests, die man machen kann. Weil ich glaube, das eigene Gefühl ist einfach das, was am wichtigsten ist. Und gerade in unserer schnelllebigen Gesellschaft, wo wir von außen permanent mit vielen Reizen überflutet werden, haben viele Menschen ein Thema mit dieser Überreizung, mit der Reizüberflutung. Und deswegen, ja, es gibt die neurologische Komponente dabei. Und gleichzeitig würde ich das sehr gerne auch allgemein für alle Menschen eben sehen, dass jeder da bewusst und achtsam hinschauen darf.
Mhm. Das heißt, du sprichst bewusst auch die breitere Masse an, also nicht die Nische der Hochsensiblen, weil natürlich sich auch nicht jeder Mensch erstmal damit auskennt und gar nicht beschäftigt, wenn man nicht in Berührung, in Kontakt mit diesem Thema kommt. Und der Begriff Hochsensibel kommt wahrscheinlich einem erst dann ins Leben, wenn man entweder danach googelt, sucht oder den Begriff schon mal irgendwo gehört hat und vielleicht auch in seinem eigenen Leben oder im Leben des Kindes, also irgendwo wiederfindet. Du hattest gerade in der Erklärung die fünf Sinne angesprochen. Wollen wir die mal ganz kurz nochmal wiederholen
für
die Zuhörerinnen? Und vielleicht ein paar Beispiele nennen, was die Sinne dann oder dieser Überreiz, was der auslöst.
Ja, wenn ich jetzt einfach mal von dem für die meisten Menschen wichtigsten Sinn ausgehe, vom Sehsinn, vom visuellen Sinn, dann ist das wirklich ein Thema, dass ich sage, ich bin überreizt, wenn es zu hell ist, wenn einfach zu viel Licht auf mich einprasselt. Wenn ich zum Beispiel zu Hause bin und gerne es etwas dumpfer habe, das ist auch der Klassiker, warum zum Beispiel ganz viele meiner Klient oder Klientinnen mit Migräne ein Thema haben, mit Kopfschmerzen, weil das natürlich auch etwas ist, wenn ich die Augen schließe und das kann ich auch ganz leicht zum Beispiel mit meinen Händen machen, wenn ich überreizt bin, dass ich einfach die Handflächen auf die Augen lege und mich mal so sprichwörtlich aus der Situation herausnehme, kann ich schon diesen Reiz von außen etwas minimieren. Und Migräne ist ja auch etwas, was ja aufgrund der visuellen Reize verstärkt auftritt. Das ist zum Beispiel das, was die Augen betrifft. Es gibt ganz viele, dazu erzähle ich zum Beispiel auch dazu, die dann eher auf den Hörsinn, beim Hörsinn sensibler sind, dass zum Beispiel laute oder plötzliche Geräusche oder generell Menschenansammlungen mit vielen Geräuschen, dass das zu viel ist. Es ist zum Beispiel für jemanden, der auditiv, sprich mit dem Hörsinn, empfindlicher ist, ist es sehr, sehr anstrengend, sich auf ein Gespräch zu fokussieren, wenn gleichzeitig Musik läuft. Das sehe ich oder das bemerke ich auch bei vielen, eben bei mir oder auch bei meinen Kindern und bei den Klientinnen, dass sie dann sehr leicht abgelenkt sind in den Gesprächen. Dann, wenn ich jetzt weitergebe, den Sinnen, den Geschmackssinn, das ist auch sehr eindeutig, wenn ich sage, es schmeckt so intensiv, es ist einfach zu würzig, es ist zu salzig, dass man da sehr empfindlich reagiert und das einfach gerne natürlicher mag, dieses Überwürzte. Da rede ich jetzt gar nicht von scharf, weil scharf esse ich zum Beispiel auch sehr gerne. Aber es geht um dieses zu stark gewürzt, da sind sehr, sehr viele empfindlich. Das Fühlen hat alles mit der Haut zu tun. Da geht es jetzt gar nicht nur darum, dass ich sage, ich greife etwas an und ich begreife es mit den Fingern, sondern welche Stoffe habe ich am Körper? Reibt das, kratzt das, juckt das, ist das zu eng? Ist das zum Beispiel Nähte bei der Kleidung sind für viele ein Thema, dass sie da zum Beispiel die Socken nach außen drehen, weil diese Naht bei den Zehen vorne unangenehm ist. Und jetzt muss ich kurz nachdenken. Geruch, Geschmack, Sehen, Hören, Fühlen.
Geruch hat noch
gefehlt. Genau, Geruch hatten wir noch nicht. Und die Nase ist ein sehr, sehr empfindliches Organ. Und das weißt du vielleicht auch aus deiner Schwangerschaft, dass du da plötzlich ganz anders reagiert hast auf Gerüche aus dem Außen. Und diese Sensibilität, diese feinere Wahrnehmung haben Hochsensible fast permanent, was Gerüche angeht. Das merke ich zum Beispiel, wenn jemand mit einem sehr intensiv riechenden Aftershave oder Parfum an mir vorbeigeht, dass das so, hui, einfach zu intensiv ist. Oder wenn man in einen Raum kommt und einfach der Geruch des Raumes da ist, dann bemerken das sehr viele. Und da geht es jetzt gar nicht zwingend darum, dass es ein unangenehmer Geruch ist, sondern dass es einfach wahrgenommen wird. Oder dass man sagt, da riecht etwas komisch oder stark und andere sagen, ich rieche gar nichts, ich weiß gar nicht, was du hast. Also, dass da auch schon wieder diese feinere Wahrnehmung stattfindet.
Mhm. Mir fällt da so ein bisschen was dazu ein. Folgendes, wenn die Leute jetzt zuhören. Du hast ja gerade gesagt, es betrifft fast den vierten oder fünften Menschen auf der Welt. Und es geht jetzt hier gar nicht darum, dass man Hochsensibilität als eine Diagnose versteht. Ich habe sogar irgendwo gelesen, irgendeinem psychologischen Fachtext, dass es keine Diagnose, keine Krankheit ist, sondern eine Charaktereigenschaft.
Genau.
Das beschrieben. Das bedeutet, das ist jetzt keine Diagnose. Man soll nicht von Betroffenheit sprechen, sondern eher als etwas, was fast in jedem Menschen vorhanden ist. Jetzt natürlich bei dem einen intensiver als bei dem anderen wahrscheinlich. Und da gibt es Menschen, die wahrscheinlich auf mehrere Sinne reagieren, überreizt als andere. Also es gibt vielleicht nur, also bei mir, ich habe mich jetzt in deiner Beschreibung extremst abgeholt gefühlt bei dem Thema Sehen, also grelles Licht, mhm. Flughäfen, Sonne, ist für mich alles schwierig, gut beleuchtete Apotheken, da würde ich am liebsten immer die Sonnenbrille anziehen, so geht es mir persönlich. Und warum ich das jetzt erkläre, dass wir wirklich einfach mal jetzt beim Zuhören auch nicht direkt ausschalten und sagen, geht mich gar nichts an, sondern so ein bisschen versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und gerade Mamis oder Papas, die gerade zuhören, überlegen, das fand ich auch interessant, was du gesagt hast, auch mit diesem Tastsinn, gerade bei an der Haut, diese Feinfühligkeit, auch gerade bei Kindern erleben wir das ja sehr oft, dass Kinder total außer sich sind, wenn wir denen versuchen, eine Strumpfhose mal anzuziehen. Das ist jetzt bei meinem Kind nicht so in dem Fall, aber ich kenne andere Muttis von Erzählungen, dass sie sagen, man kriegt dem Kind nichts angezogen. Und das könnte eventuell die Erklärung dafür sein. Und es geht jetzt gar nicht darum, dass wir jedem oder jeder da draußen, der zuhört, irgendeine Diagnose oder neue Eigenschaft oder noch negativer formuliert ein neues Problem aufstülpen wollen, sondern im Gegenteil, dass man bestimmte Erklärungen findet für Verhaltensweisen entweder seiner eigenen Kinder oder seiner eigenen Übermüdigkeit, seiner eigenen Migräne, wie du gerade als Beispiel genannt hast, oder seine eigenen einfach Überforderungen manchmal am Ende des Tages. Weil ich mich natürlich auch als Mutter da bei allen Beschreibungen, die du gerade jetzt gemacht hast, total verstanden und abgeholt fühle. Ich würde gerne so ein bisschen mehr über dich erfahren. Selbstverständlich, das im Nebensatz schon angesprochen, dass es bei dir, also dass du auch diese Hochsensibilität hast. Magst du uns erklären oder erzählen, verraten, in welchen oder auf welche Sinne sich deine Hochsensibilität beziehen? Also wo bist du betroffen, will ich nicht sagen, das ist genau das Wort, was ich vermeiden wollte. Was muss man dazu sagen? Was ist das Synonym für betroffen an der Stelle?
Ich formuliere es dann meistens so, wo fühlst du dich sehr sensibel oder wo merkst du, dass du einfach sensibler reagierst? Weil im Endeffekt ist es eine Reaktion und ich habe das vorhin, da würde ich gerne noch ein bisschen andocken, was du vorhin gesagt hast, eben mit den Kindern, mit der Kleidung zum Beispiel. Das ist wirklich so beeindruckend, weil ich da immer wieder mit Klientinnen auch schon gesprochen habe, die dann verzweifeln, dass ihre Kinder die Kleidung einfach nicht anziehen wollen. Und da hat zum Beispiel so, als wenn jetzt da gerade bei den Zuhörern oder Zuhörerinnen jemand dabei ist, für den das wichtig ist, da hilft zum Beispiel die Kleidung einfach, wenn sie frisch gewaschen ist, so ein bisschen zu reiben in der Hand, dass sie etwas weicher ist, weil so dieses frisch gewaschene ist ja oft dann irgendwie so ein bisschen steif, dass das unangenehm ist. Oder einfach den Kindern zumuten, dass sie nicht immer frisch gewaschene Wäsche tragen müssen, weil das unangenehm ist. Und das Waschmittel spielt eine sehr, sehr große Rolle. Ich mache zum Beispiel bei uns jetzt seit, vor allem seitdem mein Jüngerer auf der Welt ist, wird dieses Jahr 10. Und er ist eben auch so empfindlich, mache ich das Waschmittel immer selbst. Das heißt, das riecht gar nicht so stark. Und dieser intensive Geruch von Feinwäsche etc., also vom Weichspüler, das ist einfach etwas, was nicht so gut geht. Also das als Tipp im zum Beispiel auch für die Mütter. Ja, wie war das bei mir? Also ich habe schon als kleines Kind, schon spätestens in der Grundschule gemerkt, dass ich da irgendwie anders bin als andere, weil ich sehr schnell bei vielen Themen zu weinen begonnen habe und dann sofort als Mimose abgestempelt wurde und als, oh, was ist mit dir schon wieder? Warum machst du dir so viele Gedanken? Und hör doch mal auf und reiß dich zusammen. All diese Äußerungen. Nur hatte ich eben als Kind keinen Begriff dafür. Ich bin sehr dankbar, dass meine Eltern mich da gut durchbegleitet haben und da hinter mir gestanden sind, obwohl sie auch keinen Begriff dafür hatten. Sie haben halt einfach nur gemerkt, ihre Tochter ist sehr viel sensibler als alle anderen Kinder gefühlt. Und das hat sich dann eben auch durchgezogen bis ins Gymnasium, wo es dann eben aufgrund dieser Sensibilität sich so ausgewirkt hat, dass ich sehr, sehr stark gemobbt wurde in der Schule. Ich wurde im WC eingesperrt, mir wurde die Hand eingeklemmt. Also es war überhaupt nicht lustig und diese ersten 2 Jahre im Gymnasium waren eher eine Tortur. Und ich war dann auch beim Direktor, weil der versucht hat, da irgendwie zu helfen. Und ich hatte dann einfach das Glück, dass nach den ersten 2 Jahren die Klassen neu gemischt wurden, weil eben dann die einen in den Französischzweig, die anderen in den Mathematikzweig weitergingen. Und das war quasi meine Rettung, unter Anführungszeichen, weil ich da dann die Möglichkeit hatte, eben so einen kleinen Neustart zu wagen. Und mir hat der Direktor damals gesagt bei dem Gespräch, dass ich es in der Hand habe, wie ich auf dieses Mobbing von außen reagiere. Und das war im ersten Moment für mich so ein absoluter Druck und Stress, weil ich dachte so, ja, aber die sind ja gemein zu mir, warum soll ich da jetzt anders drauf reagieren? Aber irgendwas hat das dann über den Sommer mit diesen langen Ferienwochen dann doch bewirkt, dass ich verstanden habe, was er damit sagen wollte. Und dann habe ich ab dem Herbst, wo dann wirklich nur noch ein Teil dieser Kinder bei mir in der Klasse war, die dieses Mobbing auch angestiftet hatten, ich habe dann einfach beschlossen, sie zu ignorieren. Und das war sehr hart, das war sehr anstrengend, aber ich habe beschlossen, ich lasse mir das eben nicht mehr anmerken, wenn mich etwas triggert, sage ich mal. Und das hat dann dazu geführt, dass wirklich innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen sogar dieses Mobbing wirklich dem Erdboden gleich gemacht war. Es war dann nie mehr etwas. Hat aber eben für mich den Effekt, den ich bei meinen Klientinnen rundherum bemerke, dass ich so eine Art Fassade aufgebaut habe und einfach so dieses fast schon ein bisschen so knallharte, unnahbare und ich musste mir dann auch oft anhören, so etwas Arrogantes angeeignet habe, weil ich halt quasi mich geschützt habe und all das, was von außen halt auf mich eingeprasselt ist, nicht mehr ranlassen wollte oder besser gesagt halt nicht nach außen getragen habe. Also mit dieser Fassade habe ich dann bis ja, bis Anfang 30 circa gelebt, wo dann eben dann bald so das Thema mit selbst mich weiterentwickeln und so kam. Und da hat das Ganze dann wieder zu bröckeln angefangen, weil im Zuge meiner Ausbildung zur psychologischen Beraterin meine Ausbilderin zu mir kam und sagte, ey, Stefanie, lass uns mal einen Test machen. Und sie hat dann einen Test gemacht und mir das gesagt, dass ich eben hochsensibel bin. Und das war bei mir sofort die Reaktion so, so ein Blödsinn, gar nicht wahr. Aber ja, das hat halt gearbeitet.
Stark, ich habe eine Fassade.
Ja, genau.
Das kenn ich nicht. Ja, verstehe.
Ja.
Sehr interessant, was du erzählst. Auch da finde ich mich in vielen Sachen wieder, in vielen Dingen. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, du bist Beraterin, das heißt, du begleitest Menschen im hochsensiblen Bereich und sagst, du siehst das auch in deinen Klientinnen, vielen, dass diese Fassade dann da ist. Also das zu beurteilen ist natürlich schwierig, weil zu der damaligen Zeit im Alter von, weiß ich, 16, 17, 18 hat dir das extremst geholfen. Das war eine Art Strategie deiner Psyche. Und jetzt arbeitest du mit Menschen daran, diese Strategie, diese Fassade, diesen ganzen Panzer wieder abzunehmen. Meinst du, das war damals falsch? Also von deiner Psyche diese so eine Fassade anzulegen oder von dir selbst? Oder wie würdest du das anders machen wollen, wenn du nochmal diesen Weg gehen könntest?
Ich bin grundsätzlich kein Fan von Reue. Das heißt, ich bin jetzt kein Mensch, der sagt, oh, das ist jetzt schlecht gelaufen. Wenn ich das noch einmal machen könnte, dann würde ich es anders machen, weil ich ohne diesen Weg einfach nicht da wäre, wo ich jetzt bin. Trotzdem glaube ich, dass es für jede Person, die so etwas durchmacht, von Vorteil ist, wenn sie jemanden an der Seite hat, die sagt, ich sehe, dir geht's da schlecht, ich sehe, du hast da ein Thema, lass uns da mal genauer hinschauen. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich damals eben in der Teenagerzeit jemanden wie meine Ausbilderin an der Seite gehabt hätte, dass die mit mir möglicherweise schon früher an diesen Themen hätte arbeiten können. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt sage, einerseits, auf der einen Seite möglicherweise und auf der anderen Seite kann ich schwer einschätzen, ob ich damals dafür offen gewesen wäre, weil ich natürlich zu dem Zeitpunkt damals als diese coole Teenagerin, das ist natürlich ein Alter, wo man mit dieser Coolness gut durchkommt. Mhm. Und die Frage ist, ob das damals der richtige Zeitpunkt gewesen wäre, das aufzubrechen.
sehe ich auch so fast, genau. Und trotzdem müssen wir über die negativen Seiten der Fassade zumindest mal sprechen. Ich meine, wir können es ja jetzt bis zum Ende deines Lebens diese Fassade versuchen aufrechtzuerhalten, da durchstolzieren, durchmarschieren. Aber es kam ja zum Bruch. Also irgendeine Situation hat es ja aufgebrochen. Und letztendlich bist du ja heilfroh und dankbar, dass es passiert ist. Sonst wärst du, wie du schon sagst, nicht da, wo du bist. Und warum ist das gefährlich, so eine Fassade und diese extreme Fassade, die wir alle haben? Also ich kenne keinen Menschen, der die nicht hat, wirklich. Also ich glaube, es betrifft uns alle, gerade im Teenageralter, uns eine Fassade anzulegen oder in einer schwierigen Situation eine Fassade anzulegen, sei es bei Verlust von Menschen, dass man wirklich einfach Abstand nimmt von der Situation, bei Trennung von in Beziehungen, schweren Beziehungen, dass man irgendwie ein bisschen auch wirklich wie sagt man dazu, Verdrängungsstrategie sich auferlegt und dann vielleicht auch schwieriger wieder neue Beziehungen eingehen und so weiter. Ich will jetzt nicht über alle Probleme dieser Welt sprechen. Aber Fakt ist, ich glaube, ich kenne keinen Menschen auf dieser Welt, der nicht irgendwo schon so eine Strategie angewendet hat. Und ich glaube, unsere Psyche ist ja auch so gestrickt, soweit ich das auch selbst schon gelernt habe, dass man diese Strategien zur Verfügung hat und dass es automatisch passiert, ohne dass wir jetzt selbst da großartig uns viel bemühen müssen. Und nochmal zur Frage zurück, warum ist das trotzdem gefährlich, sein Leben lang in dieser Strategie zu verharren, in diesem Panzer, in dieser Fassade. Warum ist die Gefahr da?
Ganz banal ausgedrückt, weil wir alle krank werden. Und das war auch bei mir das Thema. Es war zwar dann quasi so diese Rettungssituation, dass meine Ausbildnerin zu mir gekommen ist und mit mir das mit dem Test bearbeitet hat. Trotzdem waren meine Reaktionen meines Körpers schon lang davor da. Das heißt, ich hatte davor schon eben das Thema mit der Erschöpfung, mit dem Gebärmutterhalskrebs, mit Hashimoto, mit der Schilddrüse, also wirklich alle möglichen Dinge, wo mein Körper Alarm geschrien hat und ich einfach hinhören musste, weil ich wusste, ich habe eben diese zwei kleinen Kinder zu Hause und wenn ich da nicht hinschaue, dann bin ich die, die quasi am Zahnfleisch geht. Und das war dann etwas, und das kenne ich eben von fast allen meinen Klientinnen, die dann eben Kinder haben. Ohne Kinder glaube ich, dass es länger dauert, bis man wirklich diesen Leidensdruck wahrnimmt. Wenn Kinder im Spiel sind, dann kommen da verschiedene Gedanken auf. Einerseits so dieses, oh mein Gott, ich will nicht dieses Elternteil für meine Kinder sein. Ich möchte, dass es meinen Kindern besser geht. Ich möchte, dass meine Kinder so nicht groß werden. Und vor allem möchte ich einfach die Zeit mit meinen Kindern genießen und nicht quasi die ganze Zeit am Zahnfleisch gehen. Und ich glaube, wenn man keine Kinder hat oder vielleicht noch keine Kinder hat, dass das leichter ist, das irgendwie vor sich herzuschieben und dass man dann leichter mit diesem Leidensdruck zurechtkommt. Und ab dem Moment, wo aber diese Mehrfachbelastung auch als Mutter oder Vater mit den Kindern so enorm ansteigt, hat man dann irgendwann keine Möglichkeit mehr. Oder, was ich ja bei meinen Klientinnen dann oft auch sehe, die schrammen so knapp am Burnout vorbei oder fallen wirklich ganz massiv in den Burnout. Das geht dann einfach nicht mehr. Und da ist dann wirklich Ausschluss und vorbei. Das heißt, im Endeffekt zeigt uns der Körper sehr eindeutig, dass es so nicht geht und dass wir diese Fassade ablegen müssen, wenn wir gesund bleiben wollen. Natürlich kann ich jetzt sagen, der gesamte Lebensstil spielt eine große Rolle mit, welche Lebensmittel führe ich mir zu, mache ich genug Sport, schlafe ich genug etc. Ich habe aber gerade in letzter Zeit, weil ich eben diese neurowissenschaftlichen Themen so sehr liebe, habe ich viele Artikel gelesen, wo sie festgestellt haben, dass die Psyche den allergrößten Anteil daran hat. Also es ist gut, wenn man sich gut ernährt und es ist wertvoll, wenn man Bewegung macht. Natürlich, das ist alles nicht auszuschließen, aber den großen Teil macht trotzdem die Psyche aus. Und wenn ich da nicht quasi mit mir im Einklang lebe und eben wenn ich weiß, ich bin hochsensibel, dass ich mit mir da im Einklang lebe und nicht die ganze Zeit gegen meine eigene Natur gehe, das wird irgendwann einmal krachen.
Mhm. Werbung. Heute möchte ich euch Franzi vorstellen.
Hey, ich bin Franzi, Fotografin aus Siegen. Für meine Shootings gehen wir gemeinsam in die Natur. Lernen wir uns kennen, quatschen, lachen. Denn die schönsten Fotomomente entstehen aus der Situation heraus. Und genau das schaffen wir zusammen. Ganz entspannt und ohne Druck. So wie ihr seid. Das war sie. Franzi ist also Fotografin und geht mit dir in die Natur, um dort mit dir gemeinsam ganz entspannt schöne Bilder zu machen. Franziska schafft es mit ihrer humorvollen und empathischen Art, alles aus dir herauszuholen. Ich selbst hatte auch bereits ein wundervolles Shooting mit Franzi. Und diese Bilder sind etwas ganz Besonderes. So, nun zum Angebot. Franzi bietet allen mit dem Herzen voraus HörerInnen einen Rabatt von 10% auf alle ihre 3 Shooting-Pakete. Die Beschreibung dieser Pakete findest du auf ihrer Webseite www.franziska-elsner.de. Wenn du nun Interesse an einem Shooting mit Franzi hast, schreib ihr einfach unkompliziert eine WhatsApp an die 0171 9242 312. In der Nachricht an Franzi gibst du einfach den Code mit dem Herzen voraus an, um von dem Rabatt von 10% zu profitieren. Dieses Angebot ist gültig bis zum 31.12.2024. Alle Infos zu Franzis Angebot kannst du gerne in den Shownotes nachlesen. Und nun wünsche ich dir gute Unterhaltung. Werbung Ende.
Mir fällt da noch eine Frage ein. Und zwar, ich bin heute am Konzept vorbei. Ich habe hier was anderes.
Alles gut. Ja, das ist spannend. Deshalb gehe ich jetzt gerade mal einen kleinen Umweg in eine andere Richtung. Jetzt bin ich Mutter. Mhm. Und ich bin dankbar für diese ganzen Tipps und also vielleicht auch neue Impulse. Und jetzt sitze ich da und denke aber trotzdem, jetzt versuche ich mein Kind und oder ich denke jetzt an eine andere Mutter mit auch einem vielleicht sensiblen Kind oder einem sensiblen Eigenschaften beim Kind. Und dann denke ich, jetzt möchte ich aber mein Kind begleiten, mein Kind darin unterstützen, so zu sein, wie er oder sie ist. Ich möchte diese Eigenschaften ihn oder sie leben lassen und will dafür auch ein Wort, einen Begriff haben, damit man das versteht besser. Und dann schicke ich ihn in die Schule und dann frage ich mich wirklich aller Ernstes, ist denn unsere Gesellschaft überhaupt schon bereit dazu, diese Kinder so sein zu lassen, wie sie sind? Ich meine, wir sitzen hier im Kleinen und es passiert viel, wenn wir uns bei Instagram umgucken, wenn wir uns in der ganzen Coaching-Blase umgucken, dann sehen wir, dass da unheimlich viel passiert zum Thema Achtsamkeit. Und jetzt gucken wir auch die Mütter auf unsere eigenen Bedürfnisse und nicht immer nur funktionieren. Und trotzdem frage ich mich, ist unser Schulsystem oder eigentlich angefangen ab dem Kindergarten, da gibt es auch verschiedene Beispiele, nicht bei mir selbst, sondern auch bei anderen Müttern, weil wir uns austauschen, ist unsere Gesellschaft, jetzt bist du in Österreich, ich in Deutschland, aber wir können das vielleicht vergleichen, können wir unsere Kinder so total panzerlos, fassadenlos dahinschicken? Also jetzt ganz eine vielleicht provokante Frage.
Die Frage finde ich sehr, sehr wichtig, weil sie mir gerade aus meiner Zeit, als ich im Kindergarten gearbeitet habe, auch zeigt, das liegt immer an den einzelnen Personen. Ich kann die beste Schule haben, ich kann den besten Kindergarten haben. Im Endeffekt steht und fällt es mit der Pädagogin, die in diesem einen Raum ist. Und ich habe das auch bei Freundinnen mitbekommen, wenn die ihre Kinder in ein Haus gegeben haben, in eine Institution. Da ist die eine Gruppe mit einer Pädagogin, die sich unglaublich liebevoll um die Kinder kümmert, achtsam und auf diese Bedürfnisse eingeht. Und eine Türe weiter ist eine Pädagogin, die das nicht schafft, die nicht dorthin schaut, die eben selber ihre Themen hat. Und ich beobachte, das hat gar nicht unbedingt damit zu tun, dass die Menschen zu wenig ausgebildet sind, sondern meiner Meinung nach ganz einfach damit, dass diese Personen ihre eigenen Themen haben und eben wegen ihrer eigenen Themen nicht hinschauen können. Mhm. Weil wenn ich bereit bin, meine eigenen Themen in die Hand zu nehmen und zu sagen, das löst jetzt gerade irgendwas in mir aus. Ich kenne das aus meiner Zeit im Kindergarten auch. Da sind auch Kinder vor mir gestanden, die haben mich auf einmal so gespiegelt, dass ich dachte so, wow, was ist da jetzt gerade los? Warum fährt bei mir wie bei einem Schalter umgelegt die Wut hoch? Da wusste ich, das hat nichts mit dem Kind zu tun, sondern das ist mein Thema. Und wenn ich das jetzt eben differenzieren kann, dass ich sage, das Kind löst etwas in mir aus, das ist aber nicht das Kind, sondern das bin ich, das sind meine Themen, dann ist es egal, welche Ausbildung ich habe, dann darf ich da einfach achtsam sein, was das angeht. Und wenn ich jetzt meinen Jüngeren hernehme, der ja von der Art der Hochsensibilität her sehr ähnlich ist wie ich, mein Älterer, der ist auch sehr sensibel, aber auf einer anderen Ebene. Aber bei meinem Jüngeren, wo sich das auch mit dem Perfektionismus ganz, ganz stark auswirkt, das ist unglaublich wertvoll, weil seine Lehrerin in der Schule sehr, sehr feinfühlig darauf reagiert. Und bei ihm wirkt sich das zum Beispiel so aus, dass er so dieses, ich bin jetzt einer der Ältesten in der Klasse und ich muss jetzt dieser Coole sein und ich bin jetzt der Anführer der Gruppe. Da wird halt auch mal ein Kind ausgeschlossen, wo ich dann auch Gespräche in der Schule hatte, weil ich sage, hochsensibles Kind schließt andere Kinder aus, das was ist da los? Also passiert eben auch, weil das halt auch so ein Dominoeffekt ist. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass die Lehrerin das eben entsprechend abholt und begleitet und mir sagt, liebe Frau Kleinerschreck, ich weiß, Ihr Kind ist so und aus diesem sensiblen Aspekt heraus war er überfordert und hat XYZ mit dem anderen Kind gemacht. Wenn sie jetzt nicht so feinfühlig wäre, dann wäre das sofort ein, ich habe ihr Kind zum Direktor geschickt, weil hat das und das gemacht. Und deswegen glaube ich, dass die Gesellschaft an und für sich schon in diese Richtung weitergeht und halt nur punktuell jetzt momentan mal mit den einzelnen Pädagogen oder Pädagoginnen beginnt. Trotzdem bin ich zuversichtlich, dass es eben auch über Gespräche mit dir, dass sich das immer weiter verbreiten wird. Und ich spüre schon, dass sich da etwas bewegt, weil einfach der Begriff mal da ist und das leichter ist, unter einem Begriff etwas zu besprechen.
Das stimmt, der Begriff ist da. Wobei ich jetzt wirklich noch nicht weiß, ob das beim Fachpersonal wirklich angekommen ist, ob das akzeptiert wird, weil ich auch, das habe ich schon festgestellt, wenn man mit hochmodernen Begriffen in irgendeine erzieherische Einrichtung kommt, dann reagiert man erstmal mit natürlich ganz, ganz Vorsicht und Skepsis und jetzt haben sie sich eingelesen, Fragezeichen. Hat mir auch mal ja, da hat diese Frage, ja, wurde mir mal gestellt. Wenn ich, das haben wir nicht mal eingelesen, Frau Weimann, genau. Und das ist ja so ein bisschen, wenn du dann als Mutter da hinkommst und sagst, jetzt habe ich mal was gelesen, dann das klar stimmt. wird das eher skeptisch gesehen, weil man mit so einem Satz vielleicht auch die Fachkompetenz der Fachkraft da jetzt vielleicht in Frage stellt oder wie auch immer, weil die natürlich wirklich eingelesen sind oder ausgebildet. Jetzt bist du ja selber Erzieherin, haben wir ja gerade erfahren, Ausgebildete, richtig?
Mhm.
So, genau. Und das ist ja interessant, das von beiden Seiten dann mal zu sehen. Und wenn du jetzt sagst, du hast mit dieser Lehrerin an deinem Beispiel so tolle Gespräche geführt, das bedeutet schon, wann hast du denn dann der Lehrerin dann auch schon dieses Thema eröffnet, direkt bei der Einschulung oder wann ist das passiert oder bei so einem Zwischenfall erst? Also, oder hast du dann wirklich dein Kind auch schon so weit beschützt, dass du im Vorhinein schon gesagt hast, Achtung, da ist jemand, der ist auf bestimmte Reize, bei bestimmten Dingen etwas sensibler als andere.
Das war in dem Fall sehr spannend zu beobachten, weil das so ein wechselseitiges Thema war. Es war gleich mal im ersten Halbjahr, geht es in die dritte Klasse, es war gleich mal im ersten Halbjahr der ersten Klasse, war das Thema, das eher so extrem perfektionistisch ist, dass die Lehrerin gesagt hat, da sollten wir mal ein bisschen achtsamer sein, was da dahinter steckt. Das heißt, im Endeffekt ist sie auf mich zugekommen, okay, und da haben wir dann angefangen, darüber zu sprechen. Und aus diesen Gesprächen heraus war dann eben so auch dieses Hochsensibilitätsthema am Tisch. Und das war jetzt weniger ein Ich musste da auf sie zugehen, sondern das war eher so ein Sie hat das auch bemerkt. Und da schließt sich eben der Kreis zu dem, was wir vorhin gerade gesprochen haben, dass es eben diese feinfühlige Art des Personals auch ist, dass sie eben darauf einsteigen. Und da, weil du das vorhin dann auch so gefragt hast, wie das denn, oder eben so in den Raum gestellt hast, wie das ist mit dem Personal, wie die vielleicht dann geschult werden können. Ich weiß, wenn ich jetzt mal einfach diesen Fortbildungskatalog, den wir beim Kindergarten dabei hatten, oder eben vom ganzen Verein, von diesem ganzen Dach, dass wir da diese Themen sehr wohl drin hatten. Also es gab was zu bedürfnisorientiert, es gab was zu High-Need-Kindern, es gab zu Hochsensibilität, es gab zu Wut. Es war halt, zu all diesen Gefühlen waren Fortbildungsmöglichkeiten dabei. Und deswegen glaube ich, dass es mittlerweile auch in den Institutionen angekommen ist, dass da etwas gemacht werden muss.
Das ist schön, dass du das sagst. Also wie gesagt, ich hoffe, dass es auch für Deutschland, für unsere Schulen und Kindergärten so ist, aber das, davon gehen wir mal aus, dass wir, genau, dass es in der Fachliteratur bereits angekommen ist, das hoffe ich. Ja genau, da bleibt nur zu hoffen, dass dann sein eigenes Kind oder die Kinder dann eine so feinfühlige Lehrerin oder einen feinfühligen Lehrer dann bekommt. Ja, das ist schwer,
eindeutig.
Schwer natürlich dann auch. Naja gut, Dankeschön erstmal dafür. Perfektionismus, Stefanie, hast du selber angesprochen. ja, du leidest an Perfektionismus oder an den Anspruch, perfekt zu sein. Richtig, habe ich das richtig zu verstanden? Auch bei dir ist es da und bei mindestens einem deiner Kinder.
Stimmt.
Erzähl mal, hat das was mit diesem Panzer zu tun? Hast du dir das auferlegt oder ist das schon wieder eine ganz, ganz andere Geschichte, die von irgendwo ganz anders herrührt?
Spannend ist, dass wirklich alle meine Klientinnen und Klienten bei der Hochsensibilität das Thema Perfektionismus eint. Und ich beobachte, dass dieser Perfektionismus wie so ein, so ein Halt, das ist so eine besondere Form von Halt in dieser überreizten Gesellschaft ist. Weil wenn es rundherum quasi kracht und laut ist und viel zu viele Reize, wenn ich dann in meinem Bereich die Möglichkeit habe, etwas richtig strukturiert, richtig ordentlich, richtig wunderschön zu machen, dann gibt mir das...
ist die Welt in Ordnung.
Ja, richtig, genau. Dann ist das wirklich so dieser Ausgleich zu diesem Chaos im Außen, dass quasi diese gefühlte Perfektion diese Balance herstellt. Und nachdem wir, wenn wir ja von den universellen Gesetzen ausgehen, dass ja immer quasi Balance, Polarität und so weiter da sein darf, ist das halt quasi dieses Yin und Yang Beispiel. Außen ist Chaos und dann habe ich in mir quasi die Ruhe und die Ordnung. Wenn jetzt gerade irgendein herumgeschnüffelt ist, das bin nicht ich, sondern das ist mein Hund.
Hallo.
Und der ist jetzt gerade auf Besuch da gekommen.
Ja.
Und das heißt, die Der Perfektionismus ist einfach das, was die hochsensiblen Personen begleitet, weil sie sich dadurch von innen heraus gefühlte Stärke geben können. Und ich unterscheide aber zwischen dem guten und dem schlechten Perfektionismus. Und ich beschreibe den guten Perfektionismus dann immer so wie so eine Kugel, der uns unser Leben lang begleitet, antreibt, motiviert, schaut, dass er uns weiterbringt, dass wir uns einfach weiterentwickeln. Und außen drauf kommt dann wie so eine Schale, dieser schlechte Perfektionismus, der dann sagt, das ist zu wenig, schau mal die anderen an und die können das ja viel besser, warum machst du das nicht so, da hättest du dir noch mehr Mühe geben können. Und das sind dann diese limitierenden und wirklich blockierenden Glaubenssätze, die sich dann oben drauf hängen, sei es, dass die von den Eltern mitgegeben wurden oder dass die einfach aufgrund der eigenen Erfahrungen mit Mitschülern passieren. Und mein Ziel ist es einfach, diesen schlechten Perfektionismus wieder abzulegen, weil wenn ich weiterkommen möchte und mich entwickeln möchte, ist das ja nicht schlecht. Das ist ja was Gutes, weil dann trete ich nicht auf der Stelle. Aber ich darf mich von diesem Destruktiven lösen. Ich darf sagen, es war genug. Es ist in Ordnung, so wie ich das heute gemacht habe.
Jetzt wäre der passende Moment zu sagen, hast du weitere Tipps? Da kannst du auch gerne auf deine Arbeit verweisen. Wir können gerne Werbung für deine eigene Arbeit machen. Ich glaube, da beschäftigst du dich selbst mit vielen Themen. Oder du kannst auch ein bisschen breiter erzählen, was du machst, was du anbietest und wie du Müttern, in Klammern auch Vätern, helfen kannst.
In erster Linie arbeite ich mit den Klienten und Klientinnen wirklich so, dass wir den Alltag reduzieren, weil jede Klientin oder jeder Klient, die zu mir kommen, haben einen übervollen Teller an Aufgaben. Das ist einfach zu viel. Die kommen nicht zu mir, weil sie sagen, wow, ich habe jede Woche 5 Stunden frei, was mache ich mit den Stunden? Sondern es ist so dieses, mir fehlen 5 Stunden für die Aufgaben, die ich noch machen sollte. Ich schlafe jeden Tag schlecht oder zu wenig, auf jeden Fall. Und ich habe keine Energie mehr. Das heißt, mein erster Schritt ist mal zu sagen, was können wir wegnehmen, was kannst du loslassen, und allein dieses Loslassen hat schon mit ganz viel Verlust und Sorgen zu tun, weil etwas loszulassen ist nichts, was jetzt uns vom Herzen her leicht fällt. Und dann schauen wir einfach vom Zeitmanagement her, wie wir das anders gestalten können, dass dann zum Beispiel jeden Tag nur noch 3 bis maximal 5 Aufgaben erledigt werden und die anderen wirklich ganz bewusst auf der Seite bleiben. Und ein Tipp eben auch für den Perfektionismus zum Beispiel, in der Früh gleich das zu machen, was am allerwenigsten Zeit in Anspruch nimmt. Weil das Gehirn ist die ganze Zeit beschäftigt mit den Aufgaben, die es noch zu erledigen hat. Und wenn da etwas ist, was eigentlich nur 1 Minute Zeit kostet, ich überzeichne das jetzt ein wenig, und ich brauche 1 Minute und ich denke aber den ganzen Tag daran, dann habe ich viel mehr Energie dafür verschwendet, daran zu denken, anstatt es einfach jetzt mal gleich zu machen. Wie zum Beispiel der Anruf beim Arzt, um einen Termin auszumachen. Oder dieses eine E-Mail, das ich jetzt schreibe. Mir ist klar, dafür muss ich den Computer einschalten und das E-Mail schicken. Das ist völlig nachvollziehbar. Trotzdem, wenn das dann erledigt ist, dann kann quasi das Gehirn auch mental einen Hackerl drunter setzen und es fällt schon mal ein Gedanke weg. Das heißt, ich gehe wirklich ganz bewusst her und wir strukturieren die Aufgaben so, dass sie machbar sind und dass jede Klientin oder jeder Klient am Abend zufrieden zu Bett geht und sagt, boah, heute habe ich wirklich viele Dinge geschafft, weil warum ist dieser Perfektionismus teilweise auch so stark ausgeprägt? Weil wir eine Liste haben, wo 300 Dinge draufstehen, dann schaffen wir an einem Tag eben diese 3 bis 5, dann stehen immer noch 297 auf der Liste und natürlich haben wir dann am Abend nicht das Gefühl, etwas geschafft zu haben. Und das befeuert den Perfektionismus, dass wir am nächsten Tag noch angespannter, noch gestresster, noch unzufriedener in den nächsten Tag starten. Und aus diesem Teufelskreis möchte ich alle mal zuerst gern rausbringen.
Mhm. Wunderbar. Ich glaube, morgen Abend bietest du einen Kurs an, aber die Folge wird erst später ausgestrahlt, deswegen können wir jetzt momentan keine Werbung dafür machen. Schade, wir haben uns den Termin falsch gesetzt. Naja, beim nächsten Mal. Aber Werbung kannst du trotzdem machen. Vielleicht nennst du mal deine Webseite und wo man dich erreichen kann. Das kannst du alles benennen. Das packe ich eh alles in die Shownotes. Aber erzähl mal, was du anbietest, wie man mit dir zusammenarbeiten kann. 1:1, machst du Gruppenprogramme oder wie arbeitest du?
Also weil du gerade den Workshop angesprochen hast, da gibt es auch sehr gerne die Aufzeichnung im Nachgang noch zu kaufen. Ah. Das ist kein Problem, weil da geht es...
Dann Werbung machen. Los geht's.
Ja. genau. Bei dem Workshop, der morgen ist und eben jetzt mit der Aufzeichnung dann verfügbar für alle, die den Podcast später anhören, der nennt sich Grenzen setzen, Burnout vermeiden. Und da schauen wir uns genau die Dinge an, damit eben jede Person so die Grenzen setzen kann, dass sie entspannt und gelassen durch den Alltag geht und wirklich ohne schlechtes Gewissen Nein sagen kann zu den Dingen, die eben gerade nicht wichtig sind, ohne sich die ganze Zeit dafür schlecht zu fühlen. Wir gehen da auch noch ein Stückchen weiter. Wie kann ich mich von Personen mit narzisstischen Zügen abgrenzen? Oder auch, wie kann ich mich von meinen eigenen Kindern abgrenzen, wenn die schon zum 300.000. Mal Mama schreien und ich möchte einfach gerade nur mal in Ruhe meinen Tee trinken. Wie kann ich das machen? Also diese Aufzeichnung, die kann ich wirklich jedem sehr empfehlen. Und darüber hinaus arbeite ich...
Wo findet man sie? Stefanie, wo findet man die Aufzeichnung?
Ich schicke dir den Link für die Aufzeichnung.
Ja, okay, dann packe ich das in die Shownotes. Also ja, bitte in den Shownotes nachgucken, genau. Jawohl.
Und darüber hinaus habe ich einen Online-Kurs, der nennt sich SOS-Paket, wo es eben dann noch einmal tiefer in das Thema eigene Bedürfnisse und Zeitmanagement geht, weil gerade Eltern über die Dauer der Kindererziehung irgendwann mal vergessen haben, was ihnen persönlich wichtig ist und was ihnen selbst Freude bereitet, weil sie halt nur im Abackern der To-Do-Liste stecken. Und trotzdem ist das aber wichtig, damit sie eben mental und physisch gesund bleiben. Und da gibt's dann eben auch noch die Informationen zum passenden Zeitmanagement, wie man das eben gut umsetzen kann. Also das ist quasi dieser Selbstlern-Online-Kurs. Und am allerliebsten arbeite ich aber im 1:1 mit den Klientinnen, wo wir wirklich in persönlichen Gesprächen und vor allem im WhatsApp-Support uns das wirklich auf einem sehr persönlichen, sehr engen Verhältnis anschauen, wie wir da einfach in ein gutes Setting kommen können für den Klienten oder die Klientin.
Und bei der Arbeit, die du dann mit deinen Klientinnen und Klientinnen, ne, also in erster Linie Klientinnen, Mamas machst, da kommen natürlich auch Kinder drin vor. So, es geht auch um Kinder, nicht nur um hochsensible Mamas, sondern auch hochsensible Kinder.
Genau.
Wenn ich das richtig verstanden habe, genau. Ich würde gerne nochmal über die Kinder noch ein bisschen mehr sprechen mit dir, dass wenn gerade Mütter zuhören, die einen etwas schwierigeren Start haben mit ihrem kleinen Baby. Also man hat ja, als unser Kind geboren wurde, das ist jetzt mehr als 4,5 Jahre her, er wird dieses Jahr 5, wurde mir von allen möglichen Müttern und oder auch älteren Personen erklärt, oh, ich hatte damals auch ein Schreikind. Also unser Kind hat ein paar Monate, also wir hatten kein Schreikind, aber das war ein bisschen herausfordernd in den ersten 2-3 Monaten. Ich hatte auch ein Schreikind. Das hat einfach nur geschrien, ganzes Jahr lang. So, alleine so dieses Schreikind, auch dieser Begriff, ich fand das immer so grausam, so Schreikind. Man stellt das jetzt ab als Schreikind. Im schlimmsten Fall stellt man das noch in die Ecke und lässt es schreien, weil das ist ja ein Schreikind, hat die Tante doch auch erzählt. Also ist okay, lässt ihn schreien. Diese sogenannten, in Anführungszeichen, Schreikinder, könnte man da auch mal diese Hochsensibilitätsbrille mal sich aufsetzen und mal schauen, was könnte da sein? Also hättest du da gerade bei Neugeborenen da Tipps für Mütter, worauf die eventuell achten sollten?
Auf jeden Fall. Es ist natürlich schwierig, in dem Alter wirklich schon ernsthaft zu sagen, da steckt jetzt die Hochsensibilität dahinter oder nicht. Wenn es dann wirklich ums Austesten geht, dann gebe ich da immer so ein bisschen den Tipp mit, da ein paar Jahre abzuwarten. Und trotzdem, eine Tendenz macht sich wirklich schon sehr, sehr früh bemerkbar. Und da ist wirklich auch immer dann mein Impuls zu sagen, runter vom Gas und ausschalten aller möglicher Reize, die eben irgendwie von außen sein können, wie zu viel Besuch, zu viele Geräusche, zu viele Düfte, weil das habe ich ganz oft mitbekommen, gerade bei Babys, die sind ja extrem empfindlich, was sehen. Ich meine, die sehen es noch nicht so weit und trotzdem ist alles, was halt quasi in ihrem Sichtfeld ist, das ist dann einfach teilweise viel zu viel. Aber vor allem Gerüche und Berührung sind für Babys einfach eine Herausforderung, weil die können sich einfach nicht wehren. Die sind einfach diesen Situationen hilflos ausgesetzt. Und wenn ich da von Gerüchen ausgehe, habe ich das ganz oft bemerkt, wenn dann zum Beispiel ein starkes Parfum oder so von irgendjemandem, der das Baby über sich hält, dass die Babys den Kopf tatsächlich wegdrehen. Und bei sowas gebe ich dann den Müttern immer den Tipp, dass sie da einfach wirklich mal für eine Zeit lang alle Reize auf ein Minimum reduzieren, um dann gezielt zu schauen, worauf reagiert das Baby extrem. Ist es zum Beispiel eher das Sehen? Ist es eher das Hören? Ist es das Fühlen? Weil wenn alles auf einmal die ganze Zeit da ist, kann ich nicht sagen, woran es wirklich liegt. Weil vielleicht kann das Kind gut mit ruhiger Musik, vielleicht kann das Kind gut mit Berührung von verschiedenen Leuten. Aber wenn alle Reize gleichzeitig da sind, kann ich das nicht differenzieren.
Okay, vielen Dank. Also ich glaube, gerade als frisch gewordene Mama ist man dann sehr oft überfordert und in diesem Hamsterrad. Ich sage auch immer, man kommt aus dem Kreissaal eigentlich mit zwei Geschenken, dem kleinen Wunder und gleichzeitig dem schlechten Gewissen, weil man irgendwie nichts richtig machen kann. So. Und genau, über das Thema schlechtes Gewissen wollte ich mit dir auch noch sprechen, aber vorher bei den Kindern vielleicht bleibend. Du hattest in unserem gemeinsamen Vorgespräch mit mir so einen kleinen Test durchgeführt, um festzustellen, ob ich jetzt persönlich diese Hochsensibilität habe und auf mein Kind bezogen. Könnten wir da so einen kleinen vielleicht Test mal machen und ein paar Fragen, dass du ein paar Fragen vielleicht unserer Zuhörerschaft stellst, damit man also ein bisschen eine Ahnung davon bekommt. Ich meine, natürlich einen vollständigen Test kannst du natürlich dann eins zu eins machen mit jedem, der zuhört und der Interesse hat. Aber vielleicht mal, damit man überhaupt eine Ahnung hat, ob diejenige, die gerade zuhört, auch selbst genau auch hochsensibel fühlt und anders Reize wahrnimmt.
Ja, sehr gerne.
Ja, gerne.
Ich lese einfach mal ein paar Sätze vor und die Zuhörer und Zuhörerinnen können sich dann da gut einfühlen. Stimmungen anderer spüre ich sehr. Ich habe oft das Bedürfnis, mich zurückzuziehen. Ich fühle mich schnell überwältigt von Sinneseindrücken, zum Beispiel zu laut, zu hell, zu salzig, zu kratzig. Ich bin sehr perfektionistisch. Ich empfinde es als unangenehm, wenn ich mich mit mehreren Dingen gleichzeitig beschäftigen muss. Ich liebe die Harmonie und brauche Gerechtigkeit.
Dankeschön. Vielleicht packen wir die Fragen auch noch in die Shownotes. Das ist eine gute Idee.
Ja. Schick dir einfach alles zu.
Ja, das wäre klasse. Ich glaube, ich habe mich auch in vielen Fragen, also glaube in den meisten auch wieder. Also kann ich ruhigen Gewissens ja auf jeden Fall beantworten. Mit Ja beantworten ist ja interessant. Wollen wir noch mal ganz kurz über das schlechte Gewissen sprechen, bevor wir die Runde so langsam zumachen?
Sehr gerne.
Ich glaube, das geht so mit dem Anspruch an Perfektion so ein bisschen einher. Das ist oder die Folge davon. Ich weiß auch gar nicht, wo das anfängt, ob schon in der Schwangerschaft oder schon vorher oder wie auch immer. Ich kenne das nur von mir selber. Auf einmal ist dieses Wunder auf der Welt und du hast das Gefühl, jeder Schritt hat zwei Möglichkeiten, den falsch oder richtig zu lösen. Und dann weißt du natürlich auch nicht, was der richtige ist. Und dann machst du dich verrückt, machst dir so viele Gedanken mit dem Anspruch natürlich an den Perfektionismus, weil man möchte ja eine gute Mutter sein. Und man stellt sich die Mutterschaft auch wesentlich anders vor, als sie dann ja ist. Also darüber sind, glaube ich, sich alle Mütter und Väter einig, nicht nur Mütter, sondern auch Väter. Und dann ist dieses Hamsterrad da vor deinen Augen, diese 300.000 oder wie hattest du gerade gesagt, 300 Aufgaben auf der To-Do-Liste, die 297 hast du nicht geschafft. Bist dann gleichzeitig auf jeden Fall total erstens überreizt, du bist überfordert, müde und gleichzeitig hast du natürlich auch noch auf jeden Fall schlechtes Gewissen, dass du schon wieder Dinge nicht erledigt hast und gleichzeitig auch vielleicht dann doch nicht die Mutter, tolle Mutter bist, die du für dein Kind sein wolltest. Genau, erzähl einfach mal deine Gedanken dazu.
Ich finde, das größte Problem dabei ist, so wie du es gerade auch schon angesprochen hast, dass wir als Eltern in eine Situation hineingeworfen werden, auf die wir uns nicht vorbereiten können. Wenn ich jetzt keine Ahnung, ich baue ein Haus, dann weiß ich, welche Schritte dafür notwendig sind, bis am Ende das Haus steht. Dass das natürlich ein extrem herausfordernder Prozess ist, wo unterwegs auch das eine oder andere schief laufen kann, ist irgendwie klar. Trotzdem weiß ich, da habe ich dann das Endergebnis Haus dann irgendwann einmal vor mir stehen. Bei einem Kind ist das nicht so. Wenn ich schwanger bin, dann kriege ich am Ende, so wie du jetzt gesagt hast, bekomme ich dann quasi mein Wunder in die Hände gelegt, so, da, mach jetzt. Und du kriegst aber nicht diesen Guide mit, der sagt, mach A, B, C, D, E, F, G und dann ist es quasi erledigt. Und dann stehst du, so wie du gerade auch so schön gesagt hast, vor jeder Situation vor mindestens zwei Entscheidungen. Und wahrscheinlich sind es auch definitiv mehr, weil es gibt so viele Möglichkeiten. Und dann kommt noch dazu, dass du halt als frisch gebackene Mama bist du, ja, ich will jetzt nicht sagen, aber fast so wie eine Zielscheibe für alle aus der Umgebung, weil jeder seinen Senf dazu abgibt und sagt, mach doch das, dann funktioniert es, mach das, dann funktioniert es und das darfst du auf gar keinen Fall machen, weil das funktioniert überhaupt nicht. Das heißt, du bist aus dieser eigenen Unsicherheit her sowieso schon doppelt, also von vornherein verunsichert und dann bist du doppelt verunsichert, weil du mit 20 verschiedenen Personen redest und du bekommst mindestens 20 verschiedene Gedanken, Ansichten, Ideen und das ist dann auch das, was so extrem überfordert. Und wenn wir jetzt das wirklich mal so aus dem Hochsensibilitätseck betrachten, kommt dann wieder dazu, dass ich sage, diese Menschen sind extrem empathisch, einfühlsam, verständnisvoll, die wollen, dass es dem Kind gut geht. Und dann weiß man als noch nicht Wissende, welche Option ist denn jetzt die beste für das Kind. Das heißt, du kannst im Endeffekt die ganze Zeit nur ausprobieren, hat nicht funktioniert, wieder ausprobieren, ui, hat vielleicht funktioniert. Dann entwickeln sich die Kinder aber noch weiter, dann hat vielleicht etwas für zwei Wochen funktioniert und dann funktioniert es nicht mehr. Oder klassisches Beispiel, du hast den Toast das eine Mal in Dreiecke geschnitten und morgen soll es bitte Vierecke sein, dann raucht da irgendwann mal der Kopf und im Endeffekt ist es für mich, so wie ich das beobachte, ein permanentes Schadenbegrenzen. Das ist kein, ich plane, super, in drei Monaten ist mein Sohn 12 Jahre alt und danach kommt dann das auf mich zu, sondern das ist die ganze Zeit ein Reagieren. Ich kann nicht planen, ich kann nicht vorausschauend denken, sondern ich kann immer nur reagieren auf das, was auf mich zukommt. Und das macht es dann auch noch einmal anstrengender und eben zusätzlich fördert das schlechte Gewissen, weil ich aufgrund dieser Reaktion niemals dieses Gefühl von Kontrolle, niemals dieses Gefühl von, ich weiß, was ich tue, habe, sondern immer so ein, war das jetzt richtig? Habe ich da jetzt richtig reagiert? Hätte ich das anders machen können? Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich reagieren muss, habe ich oft die Möglichkeit, nicht nachzudenken, sondern dann ist es ein Jetzt und das ist aus dem Bauch heraus und danach, wir denken immer zurück. Dieses schlechte Gewissen geht eigentlich immer nur zurück. Ich habe noch selten eine Mutter erlebt, die nach vorne denkt, wenn ich heute meinem Kind diesen Toast anders schneide, dann ist es übermorgen grantig. Das geht nicht in die Richtung, sondern das geht eigentlich zurück.
Ich kann nicht mehr, ich muss mich gerade kaputt lachen. Ja, weil es einfach den Alltag beschreibt. Ja. Oh Mann, da muss man, glaube ich, auch sehr oft wirklich versuchen, mit Humor zu reagieren. Das ist jetzt, mein Kind ist fast 5, da kann man manchmal auch drüber lachen, aber wenn das Kind 2 Monate alt ist, dann ist
man
nur noch heulen.
Aber weißt du, meine Kinder, die sind jetzt 9 und 11 und da funktioniert es mit dem Humor auch nicht immer, weil gestern zum Beispiel hat mein Jüngerer auch wieder die Nerven geschmissen, ich weiß gar nicht mehr weshalb. Und dann habe ich mich auch getraut, so einen spitzen Kommentar abzulassen, dann war es gleich boom, noch größere Explosion. Und das war wieder von mir eine schlechte Reaktion in dem Moment, weil ich dachte, ich kann es irgendwie quasi auflösen, aber es hat nur dazu geführt, dass es noch intensiver war. Es war dann so ein, okay, Gefühlssturm, danke.
Ja, verstehe. Und das, was ich jetzt hier gerade zu deinem Kommentar über das schlechte Gewissen herausgehört habe, jetzt verbinden wir das nochmal mit den Hochsensiblen. Das ist ja dann, ich sage es mal, extrem schwierig, weil einerseits dieser Anspruch an Perfektion, Perfektionismus, dann daraus resultierend das schlechte Gewissen. Du hast es ja auch super erklärt, dass man wirklich nur reagieren kann. Also du kannst ja gar nicht. Also auch du hast den Anspruch, alles zu planen und irgendwie den Tag auch perfekt zu beenden. Es geht ja nicht nur um die Ordnung zu Hause und die Sauberkeit und alles ist top und ich sehe auch noch dabei toll aus und das Kind, sondern es geht auch darum, den Tag durchzustrukturieren, durchzuplanen und womöglich geht das ja alles komplett schief. Und dann, genau, dann prasseln diese zwei komplett konträre Welten aufeinander und dann ist die Reaktion darauf natürlich eine komplette Überforderung, Unzufriedenheit und auf jeden Fall das schlechte Gewissen am Abend. Und dann kannst du natürlich schlecht schlafen, weil du dir natürlich Sorgen machst. Und es ist ein Teufelskreis. Genau. So, genau. Und du schaffst Abhilfe. Du schaffst Abhilfe mit deinen Kursen. Genau. Ich würde gerne noch ein Thema, fällt mir gerade ein, was ich unbedingt zumindest mal kurz ansprechen wollen würde, sind Väter, also beziehungsweise auch Männer. Männer, Sensibilität, Männer, Hochsensibilität, wie passt das zusammen? Passt ja gar nicht zusammen, natürlich nicht. Aber trotzdem, du weißt es natürlich besser. Und ich eigentlich auch, ich kenne auch einige, auch in meinem sehr engen Umfeld, wenn die gerade zuhören, dann fallen die um. Aber ja, Jungs, auch meine Jungs da draußen, ihr seid alle sensibel, auch wenn ich das keinem erzählen soll. Also man, ich beobachte das selbst aus meiner eigenen Erfahrung. Und die, die Männer mit der heftigsten Fassade nach außen, die sind, glaube ich, auch wirklich auch noch mehr davon betroffen, dann irgendwann mal in sich zusammen zu sacken und wirklich kurz vor dem sogenannten Burnout zu stehen. Das hast du ja von dir gerade beschrieben. Und ja, dem Risiko, diesem Thema sich nicht irgendwann mal anzunehmen und sich mit dem Thema nicht irgendwann mal auseinanderzusetzen. Und spätestens dann, wenn man Vater oder Mutter wird, macht man sich ja sowieso ganz viele Gedanken über erstens, wie man, wie möchte ich als Vater in dem Beispiel sein und zweitens, das hast du auch so super gesagt, Kinder spiegeln uns ja wieder und wenn das Kind es schafft, innerhalb von 2-3 Sekunden einen auf 180 zu bringen, müsste man sich vielleicht fragen, ah, was ist denn da bei mir? Was ist da los? Vielleicht muss ich da tiefer in mich hineinschauen und vielleicht ist das Thema Sensibilität, Schrägstrich Hochsensibilität bei mir auch ein Ding. Genau, wie erlebst du das in deiner Arbeit oder auch in deinem privaten Leben?
Ich habe tatsächlich einige Klienten, die eben auch als Papas bei mir sind und wo wir eben auch von der, also aus dem Blickwinkel der Hochsensibilität auf diese Themen schauen und ich traue mich mal zu behaupten, dass es den Männern ganz gleich geht wie den Müttern und dass es aufgrund der Situation mit dem Alltag einfach nur manchmal ein bisschen anders auswirkt. Und gerade bei den Vätern, mit denen ich da zusammenarbeite, ist es halt aufgrund der klassischen Verteilung, wie sie gehen arbeiten, kommen am Abend nach Hause, da wirkt sich das dann eben anders aus. Und trotzdem sehe ich, dass die Themen, die Gedanken, die Sorgen, die Überlegungen, dieses Gedankenkarussell, das schlechte Gewissen, der Perfektionismus ist überall dasselbe.
Und gut, die Väter, die jetzt schon bei dir in deinem Mentoring sind, da sind die ja schon 10 Schritte weiter. Ich denke jetzt aber an die Männer, die meinen, mit mir ist doch nichts. Ich bin alles, mit mir ist alles toll. Ich bin ein starker Typ. Was machen wir denn mit denen?
Da sage ich auch ganz ehrlich, das ist dasselbe Thema wie bei Frauen, weil es gibt auch bei den Frauen die das noch nicht sehen. Und ganz ehrlich, ich war ja auch sehr lange so einer. Selbst wenn ich rückblickend als Kind verstehe, was da passiert ist, gab es trotzdem diese Teenagerzeit dazwischen, wo ich diese Fassade hatte und dann darf die mal bröckeln. Und ich glaube, das ist einfach, egal ob bei Frauen oder Männern, auch genau dasselbe.
Einsicht, die eigene.
Ja, genau. Einsicht,
genau. Und ich glaube, von außen wird das eh schwierig, ne? Die da ranzuführen, kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja, ich sehe, dass es meistens dann auch mit dem Umfeld zu tun hat. Wenn jemand da ist, der sagt, hey, ich kann dir da was zeigen, schau da mal hin, dann geht das, wenn diese Personen offen dafür sind. Wenn die Personen weniger offen dafür sind, dass sie sagen, es ist alles in Ordnung, entweder dauert es noch eine Weile, weil eben zum Beispiel, wie eingangs gesagt, der Leidensdruck noch nicht groß genug ist, oder es passiert einfach nie. Und dann kann es ihm sein, dass dieser Leidensdruck niemals so groß wird, aber eigentlich die Probleme im Leben schon extrem sind. Das ist dann sehr individuell und es gibt ja, wie du ja weißt, gibt es ja keine Zwangsberatung oder Therapie. Das heißt, diese Menschen sind dann, so blöd das auch klingt, sich selbst überlassen.
Ja, leider. Also das gilt, glaube ich, für alle psychischen Themen oder Erkrankungen. Ne? Und du hattest ja anfangs irgendwann gesagt, dass es Studien darüber gibt, dass man sich gut, gesund ernähren kann und sich bewegen kann und alles top ist. Und trotz alledem, wenn man die Psyche vernachlässigt, es trotzdem zu Erkrankungen kommen kann. Ja, ganz genau so ist das. Also ich weiß es nicht, aber ich sehe es auch oder erlebe es auch in meinem Umfeld. Stefanie, danke schön. Wir sind fast am Ende unseres Gespräches. Ich würde dir am Ende noch zwei Abschlussfragen stellen wollen, die alle Gäste bei mir bekommen als Frage. Die erste lautet: Was würde das Kind, das du einst warst, über den Menschen denken, der du jetzt bist?
Wow, ich bin stolz auf dich.
Klasse. Freut mich für dich. Was würdest du dir für unsere Welt an Veränderungen wünschen?
Dass alles mit Liebe zu lösen ist und dass man wirklich, wirklich jedes Thema, wenn man es mit der Liebe beantwortet, auf eine leichtere Haltung lösen kann und beantworten kann.
Ich danke dir für die ganz, ganz vielen liebevollen Worte. Ich denke, wir konnten heute ein bisschen Liebe und Zuversicht in die Welt da draußen hinaustragen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deiner Arbeit und ich hoffe sehr, dass unsere Wege auf jeden Fall, egal wo, digital oder offline vielleicht, wer weiß. Ja. Ich habe gerade schon gesagt, ich war noch nie in Wien. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege da. Ich wünsche dir alles Liebe für deine Kinder, für deine Familie. Bleib gesund und bis bald. Viel Erfolg.
Dankeschön, liebe Anna.
Danke dir.
Hallo, du da draußen. Herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Am Ende habe ich eine ganz besondere Bitte an dich. Wenn auch du eine spannende Geschichte zu erzählen hast, fühl dich hier und jetzt dazu eingeladen, mich anzuschreiben, mich anzurufen oder persönlich anzusprechen. Vielleicht bist du der nächste Gast, die nächste Gästin in meiner nächsten Podcast-Folge. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn es dir gefallen hat, abonniere und empfehle den Podcast gerne weiter. Natürlich freuen sich meine Gäste und ich über eine positive Bewertung in deiner Lieblings-App. Nur so kann der Podcast wachsen. Bis zum nächsten Mal in meinem Podcast mit dem Herzen voraus. Deine Anna.